Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Deutschlandweit wehen die Flaggen heute auf Halbmast. Das Land gedenkt seiner Corona-Toten, mittlerweile fast 80.000. Eine zentrale Trauerfeier gab es in Berlin. Darüber berichten wir gleich als erstes. Parallel geht die Debatte darüber weiter, wie die dritte Corona-Welle in den Griff zu kriegen ist. Die geplanten Ausgangsbeschränkungen sorgen weiter für Diskussionen, auch dazu gleich mehr. Außerdem in der nächsten halben Stunde, wer wird Kanzlerkandidat der Union? Eine selbstgesetzte Frist der beiden Parteichefs läuft heute Abend wohl ohne Einigung ab. Die Grünen wollen ihre Kandidatin bzw. Kandidaten morgen bekannt geben. Die Sorgen um den Gesundheitszustand von Kreml-Kritiker Nawalny werden immer größer. Tschechien weist 18 russische Diplomaten aus. Die Probleme der NASA mit ihrem Mars-Roboter, die Probleme der Bayern mit ihrem Trainer beschäftigen uns zum Schluss der Sendung im Sporttelegramm. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um die Frage, stabil oder fragil kommt nach der Corona-Krise, die Bankenkrise. Mein Name ist Jonas Panning. Ihnen einen schönen Sonntagabend. Die Toten der Corona-Pandemie aus der Anonymität herausholen, ihnen ein Gesicht geben und auf die Folgen der Hinterbliebenen aufmerksam machen, auf ihre Trauer und ihr Leid. Das war das Ziel von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bundesweit wurde auf seine Initiative heute der Opfer gedacht, mit verschiedenen Veranstaltungen in ganz Deutschland. In Berlin gab es zunächst einen ökumenischen Gottesdienst und am Mittag eine zentrale Gedenkfeier im Konzerthaus mit den Spitzen der deutschen Verfassungsorgane. Claudia von Laak hat zugehört.
Eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie und das in einer Zeit, in der die Infektionszahlen steigen, die Intensivstationen überlastet sind. Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt nur die Spitzen der Verfassungsorgane, einige Hinterbliebene, wenige Musikerinnen und Musiker. Dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier war es wichtig, ein gutes Jahr nach Beginn der Pandemie ein Zeichen des Innehaltens zu setzen. Täglich blickten alle gebannt auf die Infektionsraten und Kurvenverläufe. Oft werde vergessen, dass hinter diesen Schicksalen Menschen steckten. Eine Gesellschaft, die dieses Leid verdränge, werde als Ganzes Schaden nehmen, so der Bundespräsident.
Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg. Auch deshalb brauchen wir einen Moment des Innehaltens, einen Moment jenseits der Tagespolitik, einen Moment, der uns gemeinsam einen Blick auf die menschliche Tragödie der Pandemie erlaubt.
Stellvertretend für Hunderttausende Trauernde ergriffen fünf Hinterbliebene das Wort, trugen jeweils eine brennende Kerze in die Mitte des Saales. Anita Schädel aus Passau hat ihren Mann verloren. Der Arzt Johannes Schädel wurde nur 59 Jahre alt.
Von der Intensivstation rief er mich noch einmal an. Ich werde jetzt ins künstliche Koma versetzt und beatmet. Mach dir keine Sorgen, ich bin in den besten Händen. Du kannst mich bald wieder abholen. Ich freue mich auf dich. Das war unser letztes Gespräch. 8 Tage bangen, warten auf den täglichen Anruf der behandelnden Ärzte, hoffen auf ein Wunder, beten, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht wahr werden. Sie wurden wahr.
Anita Schädel hatte die Möglichkeit, sich persönlich von ihrem Mann zu verabschieden, andere nicht. Die meisten starben einsam, ohne einen letzten Blick mit einem vertrauten Menschen zu wechseln, ohne einen Händedruck des Ehemannes, der Tochter, der Partnerin. Mir kann nichts und niemand meinen Mann zurückbringen, sagte Anita Schädel.
Aber jeder Einzelne, dem mein Schicksal und das der Angehörigen und Freunde der 80.000 Corona-Toten in Deutschland erspart bleibt, ist es wert. Deswegen bleiben Sie stark und zuversichtlich. Ich versuche es auch zu sein.
Die Politik hätte schwierige, manchmal tragische Entscheidungen treffen müssen, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern, verteidigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Kanzlerin und die Regierungschefs und Chefinnen der Länder. Fehler und Versäumnisse müssten aufgearbeitet werden, allerdings zu einem anderen Zeitpunkt.
Verlieren wir uns nicht in Schuldzuweisungen im Blick zurück, sondern sammeln wir noch einmal die Kraft für den Weg nach vorn, den Weg heraus aus der Pandemie, den wir gehen wollen und gehen werden, wenn wir ihn gemeinsam gehen. Lassen wir nicht zu, dass die Pandemie, die uns schon als Menschen auf Abstand zwingt, uns auch noch als Gesellschaft auseinandertreibt.
Ein Appell an den Zusammenhalt, also an die Mitmenschlichkeit an diesem Sonntag des Gedenkens. In einer Woche, in der die Todeszahlen wieder einmal nach oben gegangen sind. 1.461 Verstorbene meldet das Robert-Koch-Institut, 22 mehr als in der Woche zuvor.
Deutschland hat seiner Corona-Toten gedacht und auf das Schicksal der Hinterbliebenen aufmerksam gemacht. Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Doch die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, die Neuinfektionszahlen steigen weiter, Sie haben es gerade gehört. Und die Politik streitet über die richtigen Maßnahmen. In der kommenden Woche soll der Bund mehr Macht bekommen, das Infektionsschutzgesetz entsprechend geändert werden. Geplant sind auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab einer Inzidenz von 100. Darüber wird weiter diskutiert, wie Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Der langsame, aber stetige Anstieg der 7-Tage-Inzidenz kennt keine Pause. Knapp über 162 meldet das Robert-Koch-Institut heute. Vor 4 Wochen lag dieser Wert noch unter 130. Und mit Blick auf die geplante Bundesnotbremse ab einer Inzidenz von über 100 bleiben Stand heute nur noch 56 kreisfreie Städte und Landkreise übrig, in denen die bundeseinheitlichen Verschärfungen nicht greifen würden. Die mit der Reform des Infektionsschutzgesetzes einhergehende Notbremse, die unter anderem auch Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr vorsieht, soll am kommenden Mittwoch im Bundestag verabschiedet werden. Am Donnerstag soll der Bundesrat sich damit befassen und seine Zustimmung geben, damit die Verschärfungen in Kraft treten können. Nicht nur die erste Lesung im Deutschen Bundestag am vergangenen Freitag verlief kontrovers, auch in der ersten Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages am gleichen Tag gab es kein einheitliches Bild. Im Gegenteil, gleich mehrere Verfassungsrechtler meldeten, wie zuvor AfD und FDP in der Plenardebatte, verfassungsrechtliche Bedenken an. Und mehrere Gutachter kritisierten die geplanten Ausgangssperren, die wie bereits mehrfach geschehen von den Richtern, aber bei diesem Gesetz nur vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgehoben werden könnten.
Generell glaube ich, und das war auch in der Anhörung im Bundestag noch einmal mitzukriegen, müsste man auch hier nochmal gucken, was genau das Problem ist und welche Arten von Kontakten man wie vermeidet. Darauf wurde auch wirklich hingewiesen, auch auf die Frage, wie das in England gelöst wurde. Und da hatte man den Eindruck, dass man vielleicht doch nochmal etwas genauer auch regulieren muss, um das Problem in den Griff zu kriegen.
Sagte der Verfassungsrechtler Christoph Möllers am Morgen im Deutschlandfunk. Diese Regelung sollte deshalb entweder später greifen, etwa erst ab 22 Uhr, oder den Bundesländern sollte eine größere Flexibilität bei der Anwendung zugestanden werden, hieß es dazu im Gesundheitsausschuss. Mobilitätsanalysen zeigen zudem, dass nach 21 Uhr weniger als 10% der Bevölkerung überhaupt noch unterwegs sind, was zugleich ein Indiz für eine relativ geringe Infektionsdynamik in diesem Zeitfenster sein könnte. FDP-Chef Christian Lindner betonte im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass die Liberalen den Weg der Verfassungsbeschwerde gehen werden, sollte die Regierungskoalition unverändert an den Plänen festhalten. In der Koalition haben bislang nur die Sozialdemokraten Korrekturwünsche angemeldet. Etwa auch Vizekanzler Olaf Scholz, der die Regelung zuvor noch als angemessen verteidigt hatte.
Viele der gesetzlichen Vorschläge, die jetzt gemacht worden sind von der Bundesregierung, beruhen ja auf der Praxis der Länder. Und was wir erreichen wollen, ist, dass hier die strengen Regeln gelten und dass sie gemeinsam und einheitlich gelten.
Nach wie vor geht Scholz von keinen wesentlichen Änderungen an den Plänen aus. Aber in der Welt am Sonntag spricht der Vizekanzler davon, dass an der einen oder anderen Stelle noch gefeilt werde. So fordert die SPD-Fraktion etwa, die Ausgangssperren erst ab 22 Uhr greifen zu lassen und Ausnahmen für Spaziergänge mit den Lebenspartnern und Individualsport möglich zu machen. Es müsse aber für jeden nachvollziehbar bleiben, was gilt, betont Scholz. Einen weitergehenden Änderungsbedarf meldet dagegen der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager an. Die reine Anknüpfung an Inzidenzen werde dem Pandemiegeschehen nach mehr als einem Jahr und in regional sehr unterschiedlichen Situationen nicht gerecht, sagte Sager den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Stattdessen sollte auch die Belegung der Intensivbetten, die Reproduktionszahl und der Impffortschritt mit in die Betrachtung einbezogen werden. Der Gesundheitsausschuss des Bundestages wird die Beratungen über das Infektionsschutzgesetz morgen in einer nicht öffentlichen Sitzung fortsetzen.
Volker Fintermar aus Berlin. Es ist genau eine Woche her, seit klar ist, sowohl CDU-Chef Laschet wie auch sein CSU-Kollege Söder wollen als Kanzlerkandidat für die Union in den Bundestagswahlkampf ziehen. Doch klar ist auch, nur einer kann es machen. Das Votum von CDU-Präsidium und Vorstand für Laschet hat Söder nicht dazu gebracht, zurückzuziehen. In der Bundestagsfraktion am vergangenen Dienstag sprach sich dann offenbar ein Großteil der Unionsabgeordneten für den bayerischen Ministerpräsidenten aus. Bis zu diesem Wochenende wollten beide Parteichefs eine Einigung finden, doch die K-Frage in der Union bleibt vorerst unbeantwortet und der Machtkampf zwischen Laschet und Söder spitzt sich weiter zu, wie Stefan Detjen berichtet.
In der CDU verdichtet sich in diesen Stunden die Stimmung gegen den Vorsitzenden Armin Laschet. Nachdem es auch an diesem Wochenende keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur gab, versuchen parteiinterne Gliederungen und Verbände, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, um die CDU in Richtung Söder zu steuern. Die Junge Union hat für den späteren Abend eine Stellungnahme angekündigt, in der sich die Nachwuchsorganisation positionieren will, obwohl der JU-Vorsitzende Tilman Kuban sich zuletzt zur Unterstützung der Führungsgremien für Armin Laschet bekannt hatte, dürfte ein Mehrheitsvotum der JU-Spitze für Söder ausfallen. Ebenfalls am Abend soll es in Niedersachsen eine Konferenz der Bezirks- und Kreisvorsitzenden geben. Auch dort, so wird verbreitet, gäbe es eine mehrheitliche Zustimmung für Söder. Offene Stellungnahmen aus der Partei sind derweil kaum zu erhalten. Die beiden Vorsitzenden befinden sich in guten Gesprächen, hieß es zuletzt, das war gestern Abend. Seitdem breitet sich lagerübergreifend Fassungslosigkeit über das Bild der Union aus. Bernhard Vogel, einstiger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen sowie mehr als 30 Jahre Mitglied des CDU-Bundesvorstands, erklärte am Vormittag im Deutschlandfunk-Interview der Woche:
Es stehen sich zwei grundsätzliche Positionen gegenüber. Die eine, dass die Entscheidungen in den gewählten Gremien getroffen werden müssen. Die andere, die sich auf Umfrageergebnisse stützt.
Für Vogel geht es nicht allein um eine Personalentscheidung, sondern um ein grundsätzliches Selbstverständnis innerparteilicher Demokratie. Auch in seiner pfälzischen Heimat gäbe es durchaus viele Söder-Anhänger, sagt Vogel, aber
Umfragen haben zwei Gefahren in sich. Erstens, sie verändern sich von Woche zu Woche. Und zweitens, es gibt keine Verantwortlichen. Ich kann Gremien zur Verantwortung ziehen und ihre Mitglieder das nächste Mal nicht mehr wählen. Ich kann aber die bei Meinungsumfragen Befragten nicht für ihre Aussage zur Verantwortung ziehen.
Die breite Zustimmung für Söder in der CDU aber lässt sich nicht allein durch Meinungsumfragen erklären. Vielen geht es vor allem um die Mobilisierungsfähigkeit in den eigenen Reihen. In der Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag hatten CDU-Abgeordnete Schreiben von Mitgliedern verlesen, die für den Fall einer Nominierung Laschets mit dem Austritt drohten. Ein Abgeordneter erklärte, für Laschet müsse er in seinem Wahlkreis allein Wahlkampf machen. Wie es für Armin Laschet aus der verhärteten Lage noch einen Ausweg in die eine oder andere Richtung geben könnte, kann derzeit niemand erklären. Kommt es in den nächsten Stunden nicht doch noch zu einer Einigung oder einem Rückzug, liefe die Entscheidung auf eine Abstimmung in der Fraktion hinaus. Etwa 70 CDU-Abgeordnete müssten dann mit der geschlossenen CSU-Landesgruppe für Söder stimmen, um dem CSU-Chef zur nötigen Mehrheit von mindestens 122 Stimmen zu verhelfen. Heute hielten CDU-Abgeordnete das für wahrscheinlich, fügten aber einschränkend hinzu, Stand jetzt. In der Union erscheint derzeit fast alles möglich.
Die Union und ihre ungelöste K-Frage. Stefan Detjen war das aus Berlin. Auch bei den Grünen gibt es zwei Kandidaten für das Rennen um das Kanzleramt. Morgen soll bekannt gegeben werden, wer es wird. Die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck machen die Frage erstmal unter sich aus, bevor die Gremien der Partei darüber entscheiden. Und anders als bei der Union verläuft der Prozess deutlich ruhiger und geordneter ab. Klaus Remme aus Berlin.
Der Kontrast könnte größer nicht sein und man hat den Eindruck, je größer das Chaos in der Union, desto gelassener verfahren die Grünen. Unmittelbar nach Ostern hatte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner den Termin für die Besetzung der Kanzlerkandidatur bekannt gegeben. Noch hält die Disziplin in der Parteispitze, Baerbock oder Habeck. Diese Frage wird seit Monaten analysiert. Auch in aktuellen Umfragen könnte die eine oder der andere Vorteile jeweils für sich entdecken. Fröhlich und souverän werde man das verkünden, sagte Robert Habeck gestern und beschrieb sicherlich nicht zufällig eine Lage, die in der Union zu großem Streit führt, bei den Grünen aber bisher konfliktfrei geblieben ist.
Beide wollen. Deswegen ist die Lage ja Sonst wäre sie einfach. Sonst hätten wir das, bräuchte es das ja nicht, natürlich.
Annalena Baerbock und Robert Habeck, beide konnten gestern auf Erfolge verweisen. Habeck wurde mit 72 von 73 Stimmen als Direktkandidat von den Kreisverbänden Flensburg und Schleswig-Flensburg für die Bundestagswahlen nominiert. Auf der Landesliste steht Habeck auf Platz 2. Baerbock wurde mit 106 von 109 Stimmen vom Landesverband auf Platz 1 der Liste in Brandenburg gewählt. In ihrem Wahlkreis in Potsdam trifft sie unter anderem auf Olaf Scholz. Wie Habeck ließ sich auch Baerbock gestern keinen Hinweis auf die morgige Entscheidung entlocken.
Ich verstehe, dass es da Rückfragen gibt, weil es natürlich auch interessant ist, wer bei den Grünen dann als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat antritt. Aber Robert Habeck und ich haben in den letzten 3 Jahren so stark im Vertrauen zusammengearbeitet, haben daher vorher klar gesagt, wir besprechen das im Vertrauen und deswegen werden wir das auch in den letzten Tagen genauso machen.
Die beiden Co-Vorsitzenden der Grünen haben in der Partei in den vergangenen 3 Jahren als Team erfolgreich für Geschlossenheit in den eigenen Reihen gearbeitet. Selbst das jetzige Verfahren für die Bestimmung der Kanzlerkandidatur wird nicht kritisiert. Keine Urabstimmung, keine Mitgliederbefragung, kein Votum der Parteispitze. Baerbock und Habeck machen die Sache unter sich aus. Das Ergebnis wird morgen zum Vorschlag des Bundesvorstands für den Parteitag im Juni führen. Viele Parteibeobachter rechnen mit Annalena Baerbock. Sicher ist das nicht. Sicher ist nur, ab morgen Vormittag um 11.30 Uhr beginnt etwas Neues bei den Grünen. Dann wird die Nummer 2 einen Schritt zurücktreten und wer immer sich dann durchgesetzt hat, eine Pressekonferenz als Nummer 1 allein bestreiten. Ob die Teamarbeit diese Zäsur unbeschadet übersteht, bleibt abzuwarten.
Klaus Remme über die Grünen, die morgen sagen wollen, wer für sie als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf zieht. Die Sorgen um den russischen Regierungskritiker Alexei Nawalny wachsen. Der 44-Jährige sitzt im Gefängnis, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Seit mehr als 2 Wochen befindet er sich im Hungerstreik aus Protest gegen die Haftbedingungen. Nawalny klagt über Rückenschmerzen und fordert eine angemessene medizinische Betreuung. Die Folgen des Hungerstreiks werden jetzt offenbar immer gefährlicher für den Oppositionellen. Sein Team spricht davon, dass sich Nawalny in Lebensgefahr befinde. Sabine Adler berichtet.
Die Aufrufe an Präsident Wladimir Putin, Alexei Nawalny die nötige medizinische Behandlung zu ermöglichen, kommen aus vielen Richtungen. Heute haben Abgeordnete aus mehreren regionalen Parlamenten wie der Moskauer Stadtduma, der St. Petersburger Stadtlegislative sowie aus Karelien einen Appell unterzeichnet. Die Initiative ging von einem Tweet des Regionalversammlungsabgeordneten Lev Schlossberg in Pskow aus. Die US-Regierung hat Russland mit Konsequenzen gedroht, sollte der seit dem 31. März hungernde Oppositionspolitiker in dem Straflager sterben. Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte an, Nawalnys Gesundheitszustand beim morgigen Treffen der EU-Außenminister zu besprechen. Frankreich hat neue Sanktionen ins Spiel gebracht. Seine Anhänger rufen für den kommenden Mittwoch, den 21. April, zu einer Unterstützungsaktion auf. Ivan Zhdanov, Direktor der Antikorruptionsstiftung Nawalnys, im russischen Internetfernsehen Durst. Wir haben verstanden, was die Ärztin sagt, die sich die Laborwerte von Alexei Nawalny angesehen hat. Sein Zustand ist kritisch, das darf sich nicht länger hinziehen. Hier geht es inzwischen um Leben oder Tod. Die schlechten Kaliumwerte des 44-jährigen Häftlings waren für seine Ärztin Anastasia Vasileva Anlass, gestern Alarm zu schlagen. Sie und andere Spezialisten befürchten eine eingeschränkte Nierenfunktion sowie ernsthafte Herzrhythmusstörungen. Seit Tagen wird in Russland über eine Ausweisung Nawalnys aus dem Land als bequemste Lösung für den Kreml diskutiert. Das dürfte angesichts der momentanen Verfassung des Häftlings allerdings ohnehin nicht möglich sein. Die Strafkolonie Nummer 2 in der Nähe der Stadt Pokrov gilt als übermäßig streng. Zu Beginn der Haft Mitte März wurde Nawalny nachts jede Stunde angeblich aus Kontrollgründen geweckt, was einer Folter durch Schlafentzug gleichkam.
Sabine Adler. Spannungen gibt es auch zwischen Russland und dem EU-Mitglied Tschechien. Die tschechische Regierung hatte gestern angekündigt, 18 russische Diplomaten auszuweisen. Sie beschuldigt sie, in die Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 verwickelt gewesen zu sein. Der Kreml hat Vergeltungsmaßnahmen gegen Tschechien angekündigt. Peter Lange berichtet aus Prag.
Eigentlich wollte der tschechische Innenminister Jan Hamáček in seiner zusätzlichen Rolle als amtierender Außenminister morgen in Moskau über den russischen Impfstoff Sputnik verhandeln. Am Freitag jedoch sagte er die Reise kurzfristig und ohne Begründung ab, was in Prag heftig diskutiert wurde. Ich war deshalb das Ziel der medialen und politischen Kritik, aber ich konnte nicht anders vorgehen, erklärte Hamáček gestern Abend am Ende einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Andrej Babiš. Und in der Tat hätte es sehr peinlich werden können, wenn der tschechische Innen- und Außenminister in Moskau weilt, während gleichzeitig die Beziehungen zu Russland durch neue Enthüllungen schwer belastet werden, die er und Babiš nun offengelegt haben. Aufgrund der eindeutigen Beweise unserer Sicherheitsorgane muss ich feststellen, dass es einen begründeten Verdacht gibt über die Beteiligung russischer Agenten des Militärgeheimdienstes GRU an der Explosion des Munitionslagers in Virbietice im Jahr 2014. Dort im Osten von Tschechien waren damals von einer privaten Rüstungsfirma über 50 Tonnen Waffen und Sprengstoffe gelagert. Ein großer Teil davon detonierte in zwei riesigen Explosionen, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Respekt soll die Firma dort damals über einen bulgarischen Geschäftsmann eine Waffenlieferung an die Ukraine vorbereitet haben. Die tschechische Armee brauchte 2 Jahre, um die Umgebung von Munitionsresten und Blindgängern zu säubern. Für die Spezialermittler der tschechischen Polizei steht nun nach jahrelangen Untersuchungen fest, es waren 2 russische Agenten in diese Explosion verwickelt, und zwar genau jene 2 Männer, die später in Großbritannien versucht haben sollen, den ehemaligen Doppelagenten Skripal mit dem Nervengas Novichok zu ermorden. Ein Befund, der sofortige Konsequenzen verlangte. Die Tschechische Republik, so Andrej Babiš, ist ein souveräner Staat und muss auf diese beispiellosen Enthüllungen in entsprechender Weise reagieren. Die russische Botschaft in Prag, von der Mitte-Rechts-Opposition immer schon verdächtigt, ein zu großes Agentennest zu sein, muss sich deshalb nun von einigen ihrer Mitarbeiter trennen. Als amtierender Außenminister habe ich beschlossen, alle Mitarbeiter der russischen Botschaft auszuweisen, die durch unsere Sicherheitsdienste eindeutig als Offiziere der russischen Geheimdienste identifiziert wurden. So Jan Hamáček. Das bedeutet, dass nun 18 russische Diplomaten innerhalb von 48 Stunden die Tschechische Republik verlassen müssen. Eine Aktion, die offenbar auch von Staatspräsident Miloš Zeman gebilligt wird, der allgemein als russlandfreundlich gilt. Wir haben den Herrn Präsidenten über diesen Fall und die vorgeschlagene Reaktion informiert, erklärt Andrej Babiš, und der Präsident hat uns absolute Unterstützung zugesichert. Miloš Zeman hatte die eigenen Sicherheitsdienste immer mal wieder als Versager beschimpft. Dass er nun die Ausweisung der russischen Diplomaten mitträgt, kann als Indiz dafür gesehen werden, dass die Beweiskette der Ermittler durchaus überzeugend ist.
Tschechien will 18 russische Diplomaten ausweisen, der Bericht von Peter Lange. Schon 2-mal musste die US-Weltraumbehörde NASA den Flug ihres Mini-Hubschraubers über dem Mars verschieben. Es sind zwar nur 40 Sekunden, die der Flug dauern soll, aber sowas hat es noch nie gegeben und sorgt offenbar für Probleme. Für morgen ist jetzt der nächste Versuch geplant. Arthur Landwehr.
And we have fully confirmed that it has enough energy and power to perform this flight at Mars.
Wir haben die volle Bestätigung, dass genug Energie da ist, diesen Flug auf dem Mars zu absolvieren. Das ist Mimi Ong, die Ingenuity-Projektleiterin bei der NASA. Sie trägt die Verantwortung für den ersten Flug eines Luftfahrzeugs auf einem anderen Planeten. Und dieser Satz ist 2 Wochen alt. Denn dann kam die Enttäuschung. Irgendetwas mit der Steuerung war nicht in Ordnung. Die aber muss funktionieren, denn ihr nicht einmal 2 Kilo schwerer Hubschrauber steht schon eine Weile allein auf dem Flugfeld. Das Kabel zum Mars Rover Perseverance gekappt. Energie kommt nur von den Solarzellen. Der Wetterbericht meistens so um die minus 20 Grad am Tag, minus 90 in der Nacht, leichter Wind. Bis jetzt laden die Batterien noch und die Heizung hält Ingenuity fit. Aber wer weiß, wie lange oder ob Sturm aufkommt.
And we have finished testing the rotor operating low speed spin at 50 RPM.
Wir haben die Tests der Rotoren mit niedrigen Geschwindigkeiten abgeschlossen. Und das sieht man auch wunderbar auf einem Video, das der Rover mit seiner Zoom-Kamera aus 40 Metern Entfernung gemacht hat. Das Sonnenlicht spiegelt sich in den 2 Rotorblättern. 50 Umdrehungen in der Minute. abheben, aber muss er mit 2400 Umdrehungen. Neu aufgespielte Software soll das Problem gelöst haben.
Now the flight itself will consist of a takeoff.
Der Flug selbst besteht aus dem Start, dann hoch auf 3 Meter, 30 Sekunden auf der Stelle schweben, einmal drehen und landen.
And then come down and land again.
40 Sekunden dauert das Ganze, sagt Howard Gribb, der Pilot. Was ist daran so besonders? Die Marsatmosphäre ist extrem dünn, nur ein Hundertstel der Erde. Erdhubschrauber haben schon im Hochgebirge Probleme mit der dünnen Luft. Dass die Marsanziehungskraft niedriger ist, hilft ein bisschen. Geht alles gut? Und sind die Daten ausgewertet, soll Ingenuity noch mehrmals fliegen und Luftaufnahmen machen.
Und von Arthur Landwehr in die Welt des Sports und zu Raphael Späth.
2 Bundesligaspiele waren heute an diesem 29. Spieltag ursprünglich angesetzt. Nur eines fand schlussendlich statt. Die Partie zwischen Mainz 05 und Hertha BSC musste nach 4 Corona-Fällen im Berliner Team am Donnerstag abgesagt werden. Die gesamte Mannschaft befindet sich deshalb jetzt auch in 2-wöchiger Quarantäne. Deshalb heute nur ein Bundesligaspiel, Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Für die Dortmunder stand viel auf dem Spiel. Momentan stehen die Dortmunder ja nur auf Rang 5. Die Champions League dadurch nicht erreicht. Heute aber ein Ausrufezeichen, ein 4:1-Sieg gegen Werder Bremen, den Mike Eschweiler beobachtet hat.
Mit dem 2. Sieg in Folge meldet Borussia Dortmund wieder seine Ambitionen an, was die direkte Qualifikation für die Champions League angeht. Platz 4 ist plötzlich nur noch 4 Punkte entfernt. Nach dem Patzer von Eintracht Frankfurt am Samstag gewann Borussia Dortmund verdient gegen Werder Bremen in einem flotten Spiel mit 4:1. Und Dortmund drehte in diesem Spiel auch einen 0:1 Rückstand. Bremen ging früh in Führung, 14. Minute Rashica, danach Treffer von Reyna, zweimal Haaland und kurz vor Schluss ein Kopfball von Hummels zum 4:1.
Überschattet wird dieser Bundesligaspieltag aber von der Ankündigung von Bayern-Trainer Hansi Flick, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Flick bat gestern um eine Vertragsauflösung, heute dann erstmals auch eine offizielle Reaktion des Bayern-Vorstands, die alles andere als positiv ausfiel, weiß Philipp Nagel.
Damit hat das Schweigen der Bayern-Bosse also ein Ende. In einer vom Vorstand veröffentlichten Stellungnahme heißt es, am gestrigen Samstag informierte Hansi Flick die Öffentlichkeit über seinen Wunsch, seinen bis Juni 2023 laufenden Vertrag vorzeitig zum Ende der aktuellen Saison aufzulösen. Über diesen Wunsch hatte Flick den Vorstand im Verlaufe der Woche unterrichtet. Soweit so gut, doch dann wird es interessant, denn weiter heißt es, Hansi Flick und der FC Bayern hatten daraufhin vereinbart, den Fokus auf die Spiele gegen Wolfsburg, Leverkusen und Mainz zu legen, um die volle Konzentration des gesamten Vereins auf diese 3 wichtigen Spiele nicht zu stören. Und dann kommt der Nachsatz, der ordentlich Sprengkraft hat. Die Clubbosse schreiben, der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen. Bis dahin scheint es also jetzt eine Eiszeit zwischen dem Trainer und dem Bayern-Vorstand zu geben.
Und damit schauen wir wieder aufs Sportliche, genauer gesagt nach Italien. In Imola fand heute das 2. Formel-1-Rennen der Saison statt. Jens Wolters hat's beobachtet.
Mal nicht Lewis Hamilton, der Sieger. Der britische Dauerweltmeister patzte und hatte in Max Verstappen diesmal einen bis zum Rennende zu starken Konkurrenten. Der Niederländer, von Startplatz 3 kommend, holte sich gleich in der ersten Kurve von Imola die Führung und ließ Hamilton hinter sich. Gegen Mitte des Rennens dann Hamiltons seltener Ausflug ins Kiesbett, der ihn zwischenzeitlich auf Position 9 zurückwarf. Auch eine anschließende Rennunterbrechung nach einem Unfall brachte Verstappen an der Spitze aber nicht aus der Ruhe. Der junge Niederländer holte sich den ersten Grand Prix-Sieg der Saison und liegt in der WM-Gesamtwertung mit einem Punkt hinter Topmann Hamilton. Der kämpfte sich nämlich mit einer Aufholjagd wieder zurück auf Platz 2 in Imola und sicherte sich zudem auch noch die schnellste Runde des Tages. Die beiden deutschen Piloten erneut ohne WM-Punkte. Sebastian Vettel wurde 15. Mick Schumacher kam dahinter auf Platz 16 ins Ziel.
Und dann schauen wir noch nach Berlin. Dort kämpfen die deutschen Beckenschwimmerinnen und Schwimmer an diesem Wochenende um die letzten Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio in gut 3 Monaten. Das Aushängeschild des Deutschen Schwimmverbandes, Weltmeister Florian Wellbock, war schon vor den Wettkämpfen in Berlin für die Spiele qualifiziert, zeigte aber auch heute wieder, dass er in Japan zu den großen Favoriten gehört. Lars Becker.
Florian Wellbrock hat mit einer weiteren herausragenden Leistung auch am letzten Tag der Olympia-Qualifikation in Berlin für den sportlichen Höhepunkt gesorgt. Mit Weltjahresbestzeit über 1500 Meter Freistil untermauerte der Doppelweltmeister seine Ambitionen auf Olympiagold in Tokio. Auch Freundin Sarah Köhler sowie die beiden Nachwuchshoffnungen aus der gemeinsamen Magdeburger Trainingsgruppe Isabel Gose und Lukas Mertens konnten auf den langen Freistilstrecken einmal mehr überzeugen. Insgesamt haben 19 Schwimmerinnen und Schwimmer die DSV-Normzeiten für Einzelstarts in Tokio unterboten. angeboten. Hinzu kommen die Staffelbesetzungen. In der kommenden Woche werden die Bundestrainer dem Deutschen Olympischen Sportbund ihren Kader vorschlagen. Ebenfalls in den nächsten Tagen will das DSV-Präsidium endlich auch einen neuen Sportdirektor benennen. Als Favorit gilt weiter der frühere Olympiasieger Michael Groß.
Und zum Abschluss schauen wir noch mal kurz zum Fußball. Ein Bündnis aus 12 europäischen Top-Clubs aus England, Italien und Spanien plant Medienberichten zufolge eine Superliga. Es bahnt sich ein Machtkampf mit dem Europäischen Fußballverband der UEFA an. Alle Einzelheiten dazu gibt es dann gleich hier ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Dankeschön, Raphael Späth aus unserer Sportredaktion. Und auf den neuesten Stand bringen wir Sie um 23.05 Uhr in unserer Sendung Das war der Tag. Mein Name ist Jonas Panning. Das waren die Informationen am Abend. Schönen Abend noch.